Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Jens Umbreit und seinen Gästen.
Rasengeflüster mit dem Start in den Oktober. Herzlich willkommen. Hoffen wir, dass es ein goldener Oktober wird. Kurze Vorausschau auf die nächsten Tage und Wochen hier im Podcast. In der nächsten Woche gibt's eine Folge. Das ist ein bisschen Geschichtsunterricht. Wir schauen 30 Jahre zurück. Wie hat sich Dynamo Dresden damals in der Bundesliga geschlagen? Das war eine sehr aufregende Zeit und ist ein spannendes Gespräch geworden. Das gibt's nächste Woche. Ja, und dann in der Pipeline natürlich auch mal wieder ein Gespräch mit Pascal Testroth. Ich hatte es versprochen. Wir versuchen, Paco immer mal wieder hier in den Podcast zu bekommen. Und das soll uns im Oktober definitiv gelingen. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß mit der Vorschau auf den 7. Spieltag in der Fußball-Bundesliga.
Unser Interview.
Ich freue mich von den Kollegen von Sky. Kai Dittmann ist in der Leitung. Kai, guten Tag.
Guten Tag nach Sachsen.
Kai, lass uns zunächst über dein Spiel sprechen. Du betreust die Begegnung Dortmund gegen Augsburg. Ja, wie groß ist die Abhängigkeit des BVB von seinem norwegischen Stürmer von Erling Haaland?
Riesig, aber das kann es ja auch niemanden überraschen. Also ich meine, wenn jemand schon so gut ist und über allen steht, dann muss er ja ein Unterschied sein. Das ist vollkommen klar. Ja, und du verlierst unglaublich an Wucht und an Tempo und an Torgefahr und an Typ. Wenn so einer nicht mit dabei ist, es ist ganz schwierig zu kompensieren. Sie versuchen es 1:1. Da frage ich mich immer, ob das der richtige Weg ist, aber vielleicht ist es der einzige. Also von daher nochmal, ist der Robert Lewandowski der beste Stürmer der Liga, vielleicht auch in Europa. Und wenn der nicht mit dabei ist und ich sagen könnte, ja, ist doch kein Problem, dann würde irgendwas nicht stimmen.
Jetzt ist fraglich, ob Haaland spielen kann. Sieht nicht so gut aus. Manch einer sagt, na, können Sie sich schon mal gucken, wie das Ganze im nächsten Jahr dann aussehen wird oder in der nächsten Saison.
Ja, haben Sie wahrscheinlich nicht so unrecht. Also, dass der nicht zu halten ist, er kann bestimmen, wann der Moment sein wird, in dem er geht, das ist ja vollkommen klar. Und du willst irgendwann Titel gewinnen, der hat möglicherweise irgendeinen Traum, man weiß das nie so genau, ob das jetzt auch immer England oder Spanien oder was auch immer ist. Und dann musst du dir den erfüllen. Da ist Borussia Dortmund im Moment nicht in der Lage, solche Spieler zu halten. Sie haben es bisher mit denen, die weggegangen sind, immer gut geschafft, das zu kompensieren. Aber das ist doch klar. Nur auf der anderen Seite, solange der so weitermacht wie bisher, jetzt mal abgesehen von der Verletzung, solange der Vollgas gibt, ist alles echt absolut in Ordnung und jeder weiß, der ist, wie gesagt, in Dortmund nicht auf ewig zu halten.
Jetzt müssen Sie es, wenn er ausfallen sollte, erneut kompensieren. Moukoko, der Youngster, der merkt jetzt auch, dass die Bundesliga dann doch noch was anderes ist, aber man muss bei ihm auch feststellen, der ist 16.
Ja, mit Ende November wird er 17, also von daher mal in aller Ruhe. Und klar hast du, wenn du anfängst mit dem ganzen Schwung und der ganzen Euphorie, vielleicht sogar noch ein paar Körner mehr, als wenn du regelmäßig, der ist jetzt etwas über ein halbes Jahr regelmäßig im Trainingsbetrieb mit dabei. Das ist natürlich schwer, von dem darfst du einfach keine Wunderdinge, beziehungsweise hat er schon Wunderdinge gemacht, aber eben, ja, dass es wirklich jedes Wochenende so ist, darf man tatsächlich nicht erwarten. Der hat eine super Qualität, sie gehen, wie ich finde, vernünftig mit ihm um, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass er gegen Augsburg eine Option sein könnte.
Tabelle, 4 Punkte sind Rückstand nach der Niederlage des BVB in Gladbach. Größere Ausrutscher, speziell gegen Augsburg, darfst du dir dann natürlich nicht erlauben, wenn du irgendwie in der Verfolgung bleiben willst des großen FC Bayern.
Ja, also das haben die Bayern natürlich ganz geschickt gemacht vor der Saison mit ihren komischen Testspielergebnissen, die Konkurrenz komplett in Sicherheit zu wiegen und kommen die Pflichtspielnummer wieder los, lassen sie sich gerade mal so einen Punkt abtrotzen im ersten Spiel bei Borussia Mönchengladbach, du darfst dir da tatsächlich gar nichts erlauben und das ist natürlich auch die Sache, Marco Rose und auch die Dortmunder Verantwortlichen reden über Titelgewinn, egal ob jetzt Liga oder Pokal oder irgendwo was anderes. Die Hauptarbeit ist erstmal, diese Achterbahnfahrten irgendwie einzudämmen. Also lustig, dass du redest, aber als Fußballer willst du das natürlich nicht haben. Jedenfalls nicht auf dem Fußballplatz. Und genau darum geht es jetzt, ja, dass du die Schwankungen rauskriegst, dass du eben nicht in Freiburg verlierst, dass du nicht so ein merkwürdiges Spiel in Gladbach hinlegst und das auch verlierst und Punkt und Punkt und Punkt wegtust. Also die können spektakulär, vorne und hinten. Da ist man, glaube ich, dann gut beraten, jetzt nicht an den Unterhaltungswert der Zuschauer zu denken, sondern ans eigene Punktekonto. Da müssen sie zugucken, dass das unspektakulärer, aber genauso erfolgreich bleibt.
Das Punktekonto vom FC Augsburg ist noch überschaubar mit 5 Punkten, kann man da sagen. Moment, die haben eben auch noch nicht gegen die Mitbewerber gespielt, die mit ihnen auf Augenhöhe sind. Also Bielefeld, Bochum, Fürth und Co.
Kommt dazu, Aber ich sag mal, mit zwei Toren 5 Punkte zu holen, ist auch schon mal echte Leistung. Also das ist schon mal so ein Ding. Klar, die müssen jetzt irgendwie da schadlos rüberkommen über Borussia Dortmund. Die pfeifen halt so dieses Lied mit, wir sind der große Außenseiter und machen wir schon, ja, haut hin, erinnern an so ein paar Überraschungsgeschichten, einen Sieg und ein paar Unentschieden. Auch alles okay, aber klar ist eben auch, die Gegner, und das sind ja dann auch so mit die Nächsten, die kommen mit Bielefeld und Bochum dazwischen, Mainz. Das sind genau die Mannschaften, wo sie punkten müssen. Auf der anderen Seite haben die da natürlich auch die Erfahrung und die Ruhe. Man hat es im vergangenen Jahr gesehen, dann warten die halt bis 2 Tage vor Saisonende oder 3 und machen es dann eben zu. Die verlieren dann nicht die Nerven. Die Sache ist, irgendwann willst du natürlich als FC Augsburg, zumal wenn du mal schon mal Europa League gespielt hast, willst auch mal Ruhe haben im keine Ahnung, Februar, März oder sowas und nicht schon im August wissen, ach du, das geht wieder bis die 3 vor den Spieltagen steht.
Dann lass uns noch ein bisschen auf die anderen Spiele schauen, zum Beispiel auf die Partie Wolfsburg gegen Borussia Mönchengladbach. Ich wusste gar nicht von dieser tiefschwarzen Serie, die Borussia in Wolfsburg hat. Die konnten seit 17 Jahren nicht dort gewinnen. Also Adi Hütter startet jetzt den nächsten Anlauf.
Ja, hat ja den Rückenwind aus einem Sieg gegen Borussia Dortmund mit dabei. Also das kann dann schon echt helfen. Aber das gibt echt so Serien. Was ich daran so lustig finde, ist, das ist ja schon spektakulär. Ja, 17 Jahre in Folge, aber keiner hat das so auf dem Schirm. Die ganze Nummer hat möglicherweise eben auch mit der Strahlkraft und der Wucht des VfL Wolfsburg zu tun. Aber das ist natürlich echt schon eine Nummer. Wenn du, ja, ich sag mal, wenn du ein kerniger Typ bist, dann gehst du da rein und sagst, hey, ich bin jetzt hier, um genau diese Serie zu beenden. Aber die haben, sowohl die Gladbach als auch die Wolfsburger, haben echt ganz andere Themen. Also Borussia muss sowieso, ja, du musst da unten raus, Saison ohne internationalen Wettbewerb, und dann spielst du im Moment so, als ob du das nächstes Jahr nochmal haben willst. Das ist ein bisschen schwer nachvollziehbar.
Wobei Wolfsburg, klar, mit dem Messer zwischen den Zähnen nach der Entscheidung in der Champions League, darüber will ich gleich noch mit dir reden, aber Saisonstart natürlich à la Bonheur.
Ja, sie sind sehr ruhig geblieben mit dem Rekordsaisonstart und 4 Siegen, aber sie wussten schon ganz genau, da waren erstmal so ein paar dünne Dinger mit dabei, und das zweite ist, irgendwann wird zutage treten, dass wir komplett am Limit gespielt haben, und genau da sind sie jetzt. Und jetzt geht es darum, wie kannst du das kanalisieren, die ganze Geschichte, ohne dass du die gute Laune verlierst, aber auch eben ohne, dass du glaubst, haha, läuft schon die ganze Nummer. Also da haben die vergangenen Spiele haben da schon wehgetan, und da hatten sie hier und da auch schon mal Glück, dass sie eine Schiedsrichterentscheidung nehmen konnten, wo sie sagen, jawohl, ja, das ist das Ding, weswegen wir, aber die wissen eben auch, jetzt kommen die Wochen, wo dann entschieden wird, welches Gesicht ist eigentlich der VfL Wolfsburg im Moment, das des Saisonstarts, abgesehen von dem Wechselfehler im Pokal, aber von den Ergebnissen in der Bundesliga, oder rutscht man da nicht so ein bisschen irgendwo rein und müht sich sowohl durch die Liga als auch durch die Champions League?
Mhm. Stichwort Schiedsrichterentscheidung. In der Champions League gab es eine Schiedsrichterentscheidung, über die viel diskutiert wurde, die nicht zugunsten des VfL Wolfsburg getroffen wurde. Didier Hamann, der Sky-Experte, hat anschließend gesagt, ich habe viel Unsinn gesehen, was den Videobeweis angeht, aber der Elfmeter für den FC Sevilla in Wolfsburg war mit das Lächerlichste, was ich erlebt habe. Siehst du das ähnlich?
Total. Also ich habe gedacht, cool, der geht jetzt raus. Ich war in einer Konferenz und habe das geschaut und habe gesagt, wunderbar. Ja, dann jetzt wird es, ich weiß gar nicht mehr, Abschuss oder auf Eckball geben, keine Ahnung. Und dann zeigt er auf den Punkt. Das sind so Geschichten. Es passiert. Ja, es wundert mich, weil einfach so dermaßen viele Leute daran beteiligt sind, dass doch zumindest einer hätte auf die Idee kommen müssen. Mhm. Pass mal auf, der schießt ja nur einen Ball weg und der andere tritt ihm dann gegen Schienbein. Aber dass die so kollektiv versagen, das tut schon unfassbar weh. Beim 4-1 für Wolfsburg, also dem Ehrentor für Sevilla, hätte ich nichts gesagt. Aber so, wo du 3 Punkte aus der Hand gibst, finde ich das schon völlig irre. Wie jetzt solche Stilblüten wird es immer geben. Ich finde es halt nur erstaunlich, weil für mich ist es auch noch nicht mal diskutabel. Ja, also von daher, weiß ich nicht, hätte mir aufs Ohr auch gereicht, hör zu, gar nichts, Ballbesitz, aber kein Strafschuss, völlig irre.
Ich hatte den Eindruck, bei der Europameisterschaft lief das besser, oder trügt der Eindruck. Also da hatte ich auch das Gefühl, das geht schneller bei den Entscheidungen und man lässt die Schiedsrichter wieder Schiedsrichter sein.
Ja, ich habe im Moment den anderen Eindruck, und der behagt mir übrigens sehr viel mehr, dass man sagt, pass auf, geh raus, guck's dir an. Ja, also dass man nicht sagt, ach ja, und ist jetzt nicht so im juristischen Sinne eine krasse Fehlentscheidung, gibt ja gar keinen juristischen Sinn, wo eine krasse Fehlentscheidung definiert wird, oder eben auch andersrum, ja, dass man sagt, hör zu, du musst da unbedingt, das finde ich ja viel besser. Klar, unterbricht es die ganze Nummer nur. Versetzen Sie sich mal in die Lage der Schiedsrichter. Ja, jeder hat mittlerweile ein Handy mit dabei und guckt diese Sachen eben auch. Auf der Trainerbank sitzen die und gucken dieses Spiel. Zu Hause sitzen die Zuschauer und gucken dieses Spiel und sehen die Zeitlupe und wissen, was da los ist. Und der einzige Mann, der das nicht weiß, oder die einzigen 4, das sind die Unparteiischen im Stadion, denke ich mir mal, irre. Alle anderen haben es gesehen, aber die nicht. Warum sagt jetzt nicht irgendwer zu dem, pass auf, dann geh zur Tribüne und dann sagst du dem Zuschauer, lass mich mal eben auf dein Smartphone gucken oder so, weil das ist doch verrückt. Da sind vier Leute, die es entscheiden müssen. Die gehen nicht raus und gucken und alle anderen haben 8 Zeitlupen gesehen und wissen genau, was da los war. Von daher, klar, wie gesagt, unterbricht, aber raus, angucken und dann kann man es immer noch zu so einer bulgarischen Fehlentscheidung kommen lassen, aber man kann es eben auch, und das finde ich, ist in der Liga ganz gut gelungen, am Ende regeltechnisch richtig entscheiden.
Ein Wort von dir zu Hertha BSC nach den Siegen gegen Bochum und Fürth, dachte man, naja, sie berappeln sich so ein bisschen in der Hauptstadt, aber sie haben eben auch schon 2 herbe Klatschen bekommen gegen die Bayern und jetzt zuletzt gegen RB Leipzig. Der Job von Paul Dardai scheint nicht der sicherste zu sein.
Nein, aber auch da fehlt mir wieder komplett das Grundkonzept bei der ganzen Geschichte. Wir hätten immer so gedacht, ich kann es jetzt selber nicht, aber wenn man ein Haus baut, fängt man im Keller an und gräbt ein Fundament und gießt das aus oder irgendwie sowas. Und bei Hertha sind sie halt dabei, da steht so einer mit einer Schaufel und nebenan steht die Dachdecker, die fragen, wo sie die vergoldeten Ziegel hinlegen sollen, und inklusive Herrn Windhorst. Und das kann nicht funktionieren. Ja? Also das wird nicht halten, solange da nicht steht. Und genau so ist das. Ja? Da der weiß genau, was da los ist, dass du dabei bist, ein Fundament zu gießen. Ja, die haben gegen 2 Aufsteiger gewonnen, gegen Bochum mit einer 100%igen Effizienz, 3 Schüsse, 3 Tore. Ja, und dann gegen Fürth, also von daher, das sollte man tatsächlich auch schon. Aber ich habe das Spiel in Leipzig selber gesehen, dann sich da eben so zu präsentieren, das ist wirklich unfassbar. Und da immer darüber nachzudenken, wie man holt, und jeder Superstar, der dessen Vertrag im nächsten Jahr ausläuft, wird gehandelt, und Herr Ribéry noch und so. Super, ja. Bring die großen Namen, es ist die Hauptstadt, musst du machen. Das Ding ist halt nur, lass ein paar Leute da, die wenigstens doch mal so diese Nottugenden des Fußballs an den Tag legen, weil sonst spielst du mit den ganzen großen Ribéries und wie sie alle heißen, nächstes Jahr in der 2. Liga.
Danke für die Nachhilfe in Sachen Hausbau. Wie weit ist das Haus unter Jesse March bei RB Leipzig fortgeschritten? Da gibt es auch immer wieder Ausreißer nach unten, Stichwort jetzt Champions League.
Ja, also was ich nicht erwartet hätte, ist, da kommt ein Trainer mit einer klaren RB-Ausbildung und damit eben auch einer klaren DNA und einer klaren Philosophie. So, dann gucke ich mir das an und denke, die sehe ich gar nicht. Ja, weil da gibt es die Ausschläge nach da und die Ausschläge nach da. Dann brillieren sie gegen Stuttgart im Heimspiel, rennen die alle über den Haufen, dann spielen die ganz komischen Fußball gegen die Bayern und in Wolfsburg schon, ja, ganz Grundordnung. Das ist das, was ich nicht verstehe. Und da bin ich eben tatsächlich mal sehr gespannt. Das kann jetzt nicht nur mit den Abgängen zu tun haben, gerade in der Verteidigung Upamecano, Konaté, Sabitzer. Das kann es nicht sein, sondern diese Philosophie ist irgendwie momentan nicht wirklich klar zu erkennen. Und Marsch sagt das selber, dass ihn die Schwankungen wundern. Ja, das war wirklich bisher nichts, was man direkt und sofort mit RB in Verbindung gebracht hätte, große Schwankungen. Da bin ich tatsächlich mal sehr gespannt, ob die sich noch irgendwann mal finden und wissen, was sie eigentlich vorhaben. Ja, ist das jetzt wirklich das Nagelsmannsche, ich habe den Ball-Spiel, oder ist es eben wieder dieses alte Rangnick-Pressing, die ganze Geschichte? Der Mittelweg, den sie momentan so versuchen, an dem aber auch nicht alle beteiligt sind, der scheint es nicht zu sein.
Wir hatten kurz schon über die Bayern gesprochen. Die Bayern spielen am Sonntag gegen Eintracht Frankfurt. Frankfurt jetzt mit dem ersten Saisonsieg. Den haben sie in der Europa League eingefahren. Gegen die Bayern haben sie zuletzt immer mal für ein Ausrufezeichen gesetzt, auch im Frühjahr. Was traust du der Mannschaft von Oliver Glasner, die sich natürlich in der Bundesliga noch finden muss, in München zu?
Ich bin gespannt, weil genau das ist das, was mir im Vergleich auch zu seinem Vorgänger Adi Hütter fehlt. Das ist ein bisschen diese Mentalität, die vorher hatten. Und wenn du mit der Gesinnung nach München fährst, dann wird es per se immer schwierig. Zumal du offensichtlich ja bei den Bayern nicht auf die von der Konkurrenz sehr lieb gewonnenen Arroganzanfälle setzen kannst, dass die mal irgendwie einen Gegner leicht nehmen und mit 8 Mann nur antreten. Das scheint nicht der Fall zu sein im Moment. Deswegen ist das eine große Aufgabe. Aber auch da hat Nagelsmann nach dem Champions-League-Spiel ja auch gleich gesagt, auf die Frage, wer denn der gefährlichste Gegner ist, gesagt, immer der Nächste, und da hat er ja vollkommen recht. Ja, aber die scheinen eben echt gut drauf zu sein. Das klingt immer so niedlich, man sagt, dann ist Länderspielpause. Nee, eben genau das ist nicht, weil Länderspiele sind und die Deutschen und alle anderen Nationalspieler wieder zu ihren Nationalmannschaften müssen. Die kriegen halt in München alle keine Pause. Das ist so eine Geschichte, wo ich mir mal angucke, wie lang kann das echt gut gehen? Ja, und ist ja auch, kommt ja nicht von ungefähr, dass die schon nach dem 3. Spieltag sagen, wir laufen zu viel. Es gibt ganz wenige Trainer, die bei ihrer Mannschaft sagen, wir laufen zu viel. Aber die müssen eben echt schon gucken, dass sie sich die Kräfte einteilen. Die Gesinnung ist super. Eintracht Frankfurt ist ein Gegner, der momentan eben, ihr habt es gesagt, mit einem Sieg aus der Europa League um die Ecke kommt, aber nicht viel mehr an positiven Sachen. Das ist eine große Aufgabe. Aber ja, vielleicht kommen die zurück zu diesen alten Tugenden, alten Werten, die sie mal hatten, und dann so mit der Desperado-Mentalität rauf, dann kann das eine ganz interessante Partie werden.
Du sprichst es an, also man muss das Ganze natürlich auch irgendwie versuchen zu managen bei den Bayern. das Ganze mit den Laufwerten, aber natürlich auch, das hat Bayern jetzt nicht exklusiv, dass die Verletzungen nicht überhand nehmen. Guckt man sich die anderen Mannschaften an, die eben Nationalspieler in ihren Reihen haben, die haben auch viele Verletzungssorgen. Wir haben vorhin auch Borussia Dortmund erwähnt. Das muss man überhaupt als Top-Team natürlich ganz speziell managen.
Ja, zumal eben in Zeiten von Corona ausbleibenden Zuschauer und sonstigen Einnahmen und der Transfermarkt nicht so üppig, dass man seine Mannschaft in jeder Position dreifach besetzen kann. Da geht's schon mal los. Ja, und bei Bayern hast du eben drei super muskulär, super empfindliche Sprinter. Ja, dann kommt bei Coman plötzlich eine Herzgeschichte mit dazu. Also bei Oberschenkel hätte man gesagt, okay, ja klar, verstehe ich, Herz zuckt natürlich erstmal sofort zusammen. Nicht nur bei Leistungssportlern, auch bei normalen Menschen. Und Gnabry und Sané, also das ist so eine Geschichte, boah, das kann auch mal echt schnell in die andere Richtung kippen. Aber man muss es eben so sehen, wie es ist. Ja, wenn es nicht geht, dass man auf jeder Position zwei oder drei hat, muss man damit klarkommen. Ich glaube, dass Nagelsmann da auch das wirklich ganz klar hat, die Geschichte, und irgendwann mal eine Aufstellung bringen wird, wo alle sagen, was ist denn da los? Ja, hat der irgendwas verbrochen? Sondern das ist tatsächlich dann Belastungssteuerung, damit du irgendwie in diesen Winter durchkommst. So sind die Zeiten im Moment. Es entzerrt sich ja glücklicherweise wieder ein bisschen. Du hast nicht mehr diesen super geballten Spielplan. Und in Sachen Großveranstaltungen gibt es ja auch eine kleine Pause mehr im Vergleich zu den vorangegangenen Zyklen. Aber die Belastung, wie gesagt, ist schon enorm hoch. Zumal eben ja auch die Konkurrenten mittlerweile auf einem Niveau sind, dass du nicht mehr wie früher mit 50% irgendwas machen kannst, sondern auch als Bayern musst du immer Minimum mit 80% gehen.
Mainz spielt gegen Union Berlin. Wer überrascht dich bislang mehr? Die Mainzer, die an ihre starke Rückrunde anknüpfen, oder Union Berlin, die das momentan ganz gut schaffen mit der Dreifachbelastung?
Nee, bei der Nummer überraschen mich die Leute, die überrascht sind von dieser Geschichte, weil das war irgendwie abzusehen. Ja, Union ist wirklich richtig gut mit dabei, was den Kopf angeht. Ja, die sind so klar und wissen genau, was sie tun. Und wenn man eben auch guckt, wie die Mannschaft zusammengestellt haben, genau auf Dreifachbelastung, finde ich enorm gut. Und Mainz ist genau dieselbe Geschichte. Bo Svensson ist so im Moment der Master für Pal Dardai in Berlin, weil die wirklich die Grundtugenden einfach mit dabei haben und sukzessive sich weiterentwickeln. Das geht in Mainz ein bisschen besser als in Berlin. Aber wie gesagt, da kann ich nur sagen, das überrascht mich tatsächlich nicht. Union wird irgendwann eine Delle kriegen. Ja, man wird sagen, siehst du? Und Urs Fischer wird sagen, ja, weiß ich. Wenn Sie mal in der Zeitung nachlesen, habe ich vor 4 Wochen genauso gesagt. Also da finde ich diesen Herangang, die ganze Geschichte mit Realität zu lösen und Realität sehen, die finde ich überragend gut.
Und Leverkusen spielt am Sonntag dann noch in Bielefeld. Leverkusen mit einem sehr überzeugenden Sieg in der Europa League in Glasgow. Und alle schauen natürlich auf Florian Wirtz, nicht nur in Europa, sondern eben auch in der Bundesliga. Schon toll, was der Junge leistet.
18, finde ich. Also ja. Das ist immer so das Schöne, wenn ich dann in meinem Alter, 55 in Klammern, wenn ich dann immer so sage, wie war ich eigentlich mit 18? Jetzt mal unabhängig davon, dass ich das fußballerische Niveau nicht hatte. Aber was war so im Kopf? Wie reif war ich? Wie alt war ich? Was hatte ich da für Ziele? Was hatte ich für Träume? Wie bin ich mit Dingen umgegangen? Jetzt sind wir bei Druck, Erwartungshaltung, all diesen ganzen Geschichten. Und dann denke ich immer so, boah, du meine Herren, da wäre ich eingegangen wie eine Prime. Ja, und wenn ich mir die Jungs dann angucke, wie die auch Fußball spielen, und natürlich, ja, wenn die auf den Platz gehen, dann sagt er in Glasgow, ja, pass auf, das ist der Wirtz, gehst dir mal schön auf die Socken, und das spielt dir alles super weg. Also da bin ich total begeistert, wie die das voneinander kriegen. Das hatten sie ja mit Havertz auch, alles so auch ganz nett wirkende Jungs, wo du eben nicht das Gefühl hast, pass auf, die sind einfach nur auf kurzfristigen Erfolg und Schlagzeilen und Follower bei Social Media interessiert, sondern die spielen mal in erster Linie Fußball. Das finde ich super. Ich hatte zwischendurch ein bisschen die Sorge, dass diese Werte abhanden kommen, aber wenn ich mir die angucke, dann sind sie eben echt noch da. Das sind ganz, ganz große Vorbilder, wie gesagt, in so einem dermaßen jungen Alter. Das ist einfach schon brutal, was die können, und es ist ja auch nicht nur, weil da einfach keiner mehr ist, sondern die setzen sich auch noch gegen die Konkurrenz durch. Also das heißt, die sind nicht nur klar im Kopf, sondern die können auch richtig gut Fußball spielen. Die Kombination ist mir sehr sympathisch.
Mhm. Bayer Leverkusen hat schon häufiger mal dort oben gestanden und einen guten Saisonstart hingelegt. Die große Aufgabe für Seoane wird es jetzt auch sein, Kontinuität reinzubekommen. Denn das war jetzt nicht immer die ganz große Stärke unterm Bayerkreuz.
Definitiv, nur auf der anderen Seite, die segeln halt oft und gerne unterm Radar. Ja, das ist jetzt, weil du hast keinen Lautsprecher aller Daumen und aller Kalmund da mehr sitzen, sondern die machen das wirklich tatsächlich in aller Ruhe. Du hast nicht den super Druck, dass du irgendwelche Titel gewinnen musst, weil das alles ganz gut abgepuffert ist. Aber ich bin mir relativ sicher, dass die alle super Lust haben, Champions League zu spielen. Dann hast du das Potenzial auf dem Platz, auch wenn es dann natürlich personell hier und da mal knirscht, weil die Lage sehr, sehr angespannt ist. Aber die Gesinnung ist schon gut. Und bei Seoane siehst du eben auch, guck mal, einer Kahn, ja, der macht das auch so im Hintergrund, die ganze Nummer. Auch keiner, der jetzt einfach darauf bedacht ist, jeden Tag mit ein paar schmissigen Sprüchen in der Zeitung oder im Radio oder Fernsehen aufzutauchen, sondern der macht da seinen Job. Auch da gilt, da kommt man so ein wenig wieder zurück zu dem, was eigentlich den Fußball mal ausgemacht hat, nämlich, dass Leute da ein paar sehr, sehr gute Ideen haben und viel können. Das finde ich schon echt erstaunlich. Und bei dem kommt noch mit dazu, ähnlich wie bei Nagelsmann in München, die sind ja noch nicht am Ende. Ja. Die haben gerade angefangen und gucken jetzt mal, wie sie das, was sie mal vorhaben, so richtig in die Spur bekommen. Und jetzt sind wir beim Thema Hausbau. Klasse Fundament, erster Stock steht, zweite ist gerade mit dabei und du kannst schon mal die Dachdecker anrufen, weil irgendwann demnächst wird es dann soweit sein und ob die dann vergoldet sind oder Platin oder so, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall kann man ein paar super Ziegel draufpacken.
Schlussfrage an dich, für die Bundesliga-Kommentatoren ist jetzt erstmal Länderspielpause. Die deutsche Nationalmannschaft spielt in der WM-Qualifikation gegen Rumänien und Nordmazedonien. Schafft es Hansi Flick so ein bisschen dieses zarte Pflänzchen Aufschwung zu gießen weiterhin?
Es wirkt zumindest so. Ja, Hansi Flick war sich, glaube ich, im Klaren darüber, dass du den Kredit, den die Mannschaft jetzt zuletzt in den Jahren unter Löw verloren hat, dass du den nicht mit zwei Spielen zurückbekommst und der Fußballfan auch so, sag mal, ein paar Gegner einordnen kann. Das war jetzt ja nichts, wo du gesagt hast, die ersten drei Spiele, ho, 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 ja, gegen die haben wir aber schon 17 Jahre nicht mehr gewonnen. Und wenn wir gegen die 17 Jahre nicht mehr gewonnen haben, dann nur deshalb, weil wir 17 Jahre gegen die nicht gespielt haben. Also das ist schon vollkommen klar. Aber für einen Bundestrainer natürlich ist der Aufbau super. Ja, du kommst immer weiter rein, die Qualität wird nach hinten raus immer besser. Da kann man sich schon mal verwirklichen. Aber es geht aber ja auch darum, ja, durch Flick und seine Art und von dem, was er sagt und wann er was sagt und wann er auch mal was nicht sagt, ja, wieder das Vertrauen einfach zurückzugewinnen. Und das, wenn du merkst, du hast den Rückhalt auch unter den Fans in Deutschland, spielst du auch wieder ganz anders Fußball als so, wo du weißt, boah, die sitzen alle da oben und denken, was machen die heute wieder falsch? Das ist schon eine Nummer, die Hansi Flick sehr gut beherrscht.
Kai, vielen Dank fürs Gespräch. Schönes Fußballwochenende.
Immer wieder gerne, wünsche ich zurück.
Das war das Rasengeflüster. Danke fürs Hören. Und denkt dran, abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast, Audio Now und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Mehr Infos, mehr Hintergründe im Netz auf rasengeflüster.de.